先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Tomasio's Club. Heute zu Gast Elif Özmen mit ihrem Buch Was ist Liberalismus? Moderiert von Christian Lamp und mir, Annika Schadewald. Schön, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind, obwohl wir eine schrecklich lange Pause hatten zum vorherigen Semester. Jetzt geht es sozusagen wieder los mit monatlichen Gesprächen zur Wissenschaft und mit einem Termin, auf den wir alle schon sehr lange gewartet haben. Die Deutsche Bahn hat uns da leider mehrfach einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber jetzt sind wir endlich hier. Genau, und jetzt bin ich schon gespannt auf den Abend und wir legen los.
Genau, hallo auch von meiner Seite. Motto des Abends, was lange währt, wird endlich gut. Kurz zum Ablauf, die es noch nicht kennen, wir werden hier oben circa 40 Minuten diskutieren und dann öffnen für das Publikum, für Fragen aus dem Publikum, also schon fleißig mit überlegen. Ich werde erst unseren Gast kurz vorstellen und dann fangen wir direkt an. Unser Gast, Elif Özmen, hat in Göttingen und Frankfurt Philosophie, Wissenschaftsgeschichte und deutsche Philologie studiert, gefolgt von der Promotion an der HU Berlin 2004 über Moral, Rationalität und gelungenes Leben. Sie war Assistentin an der LMU München und wurde dort 2010 habilitiert zum Thema Wahrheit und Rechtfertigung zur politischen Philosophie des Liberalismus. Sie war Studienstiftlerin, hat den Therese-von-Bayern-Preis erhalten, sowie für die Habilitationsschrift den Preis der Münchner Universitätsgesellschaft. Nach Vertretungsprofessuren in Hamburg und Regensburg war sie dann ab 2013 Professorin für praktische Philosophie an der Universität Regensburg und ist seit 2016 Professorin für praktische Philosophie an der JLU Gießen. Neben den bereits erwähnten Arbeiten gibt es eine Einführung in die politische Philosophie, eine Arbeit zur Wissenschaftsfreiheit. Ist die schon erschienen? Erscheint demnächst. Ein Themenschwerpunkt zu Rawls und der Theorie der Gerechtigkeit und bei uns ist sie mit dem Buch Was ist Liberalismus 2023 bei Suhrkamp, ich glaube auch gleich zweite Auflage 2023. So, kommen wir damit zur ersten Frage. Es geht um den Liberalismus. Man kann so ein bisschen den Eindruck bekommen, ja, wie es mal über Spinoza hieß, der Liberalismus, das ist doch eigentlich nur so ein toter Hund. Jeder weiß, was es ist, jeder haut einmal drauf. Und jetzt kommt noch ein Buch, Was ist Liberalismus? Man könnte meinen, das wird jetzt so eine 700-seitige Gesamtdarstellung, wo der Hund auch wirklich tot ist. Das ist gerade nicht der Fall. Es ist ein sehr lebendiges Buch und ein sehr strittiges Buch oder streitbares Buch. Und wir wollen vielleicht mit der Frage einsteigen, ob Sie uns ein bisschen zu der Entstehungsgeschichte erzählen können und wie Sie dazu kamen, sich genau so diesem Thema zu widmen, wie Sie das getan haben.
Ja, also da gab es eigentlich eine Reihe von Gründen. Zum einen einfach ganz persönliche und das ist dann ja häufig so ein Zusammenfallen von, wie soll ich sagen, Zufälligkeiten des eigenen Lebens. Also ich bekam eben nach meiner Promotionsarbeit, wo ich mich eher mit ethischen Themen beschäftigt habe, eine Stelle in München angeboten am Politikwissenschaftlichen Institut und das war so ein Angebot, das konnte ich nicht ablehnen und ging dahin und musste dann politische Theorien, politische Philosophie einfach schon unterrichten und begegnete dann eben einem Buch, das einerseits nahezu unleserlich, weil wahnsinnig schlecht geschrieben ist und zum anderen aber wirklich mich sehr für sich eingenommen hat und zwar ist es das Buch Theorie der Gerechtigkeit des amerikanischen Philosophen John Rawls, das mit seinem Erscheinen 1971 ja so etwas wie eine Renaissance des Liberalismus in der politischen Philosophie bewirkt hat. Unter anderem deswegen, weil hier sozusagen die alten, gar nicht mehr so lebendigen vielleicht Ideen und Grundkonzepte des Liberalismus, also Freiheit, Gleichheit und dergleichen, irgendwie noch angereichert worden sind oder überhaupt unter ein neues Schlagwort gestellt worden sind, nämlich Gerechtigkeit. Und das kennen wir deutlich länger, als wir den Liberalismus kennen. Das war gewissermaßen das Neue und für mich auch das Faszinierende, weil hier eben der Liberalismus dann eben durchaus zusammengedacht wurde mit Gerechtigkeit und insbesondere auf Fragen der sozialen Gerechtigkeit. Das ist, darüber reden wir vielleicht später noch, das ist ja alles andere als selbstverständlich. Und der zweite Grund ist, dass wenn man dann eben schon mal sich mit liberalen Theorien der Gegenwart beschäftigt, man ganz schnell eigentlich entdeckt, dass das auch innerhalb der liberalen, Theoriefamilie alles wahnsinnig umstritten ist, was Liberalismus eigentlich ist. Und dann hatte ich so ein bisschen mein Thema für mein nächstes Projekt gefunden. Ich wollte dann eben über Wahrheit und Rechtfertigung in liberalen Theorien schreiben und dachte, ich weiß, was Liberalismus ist und habe dann eben festgestellt, also nein, irgendwie nicht so recht. Ne? Es gibt diese vielen klassisch liberalen Autoren und deren Werke und wenn man da nun jetzt reinguckt, dann gibt es zwar einige Gemeinsamkeiten, aber vielleicht noch mehr Unterschiede, sogar Widersprüche, so dass sich das für mich eigentlich immer mehr verunklart hat, was Liberalismus ist. Und der dritte Grund ist, dass, wie Sie schon, Herr Lamp, sehr richtig gesagt haben, der Liberalismus irgendwie die Theorie oder die politische Ordnung oder die politische Haltung, das alles kann man ja liberal oder Liberalismus nennen, gegenwärtig gewissermaßen ein Feindbild ist, das für eine ganze Reihe von politische Bewegungen oder Interessensgruppen irgendwie funktioniert. Ne? Alle prügeln auf diesen angeblich so toten Hund, wie Sie es gesagt haben, ein, der soll an allem schuld sein. Sei es irgendwelche Erosionserscheinungen in der Gesellschaft, sei es die Klimakrise, sei es die Ausbeutung, sei es der Verfall der Familie, des Vaterlandes und so weiter. Ich will sagen, als Feindbild funktioniert dieser Liberalismus, vielleicht gerade weil er so unklar ist, so unklar gehalten wird, ganz gut für ein sehr, sehr breites politisches Spektrum. Von ganz links bis nach ganz rechts kann man auf den Liberalismus gewissermaßen einschlagen. Das ist doch sehr, sehr faszinierend. Und das war so die Motivation, einfach ein Buch zu schreiben, das den sehr simplen Titel hat, Was ist Liberalismus? Und der war auch noch gar nicht vergeben.
Und um da vielleicht kurz anzuhaken, so dass das Spezifische daran ist, wie Sie das auch sagen, das ist jetzt keine Einführung in die Liberalismus-Theorie, das ist auch keine Ideengeschichte des Liberalismus. Und Sie sagen auch, Sie entwickeln gar keine neue Theorie des Liberalismus. So, was genau ist dann das Projekt? Man hat die Idee, man bekommt den Eindruck, dass so eine Art Verteidigung gegen die Gebildeten unter seinen Verächtern. Sie enden auch mit einem Plädoyer. Genauso die Spezifik, Sie hatten Familienähnlichkeiten schon genannt. So, wie gehen Sie vor?
Also ich versuche dann wirklich, ne, den Kern, den normativen Kern dieser so bunten Theoriefamilie, die es ja auch schon seit ein paar Jahrhunderten gibt, die sich dadurch dann ja auch durch die Zeitläufe hinweg einfach entwickelt und ausdifferenziert hat, die ganze Sache auf einen möglichst gewissermaßen kleinen, ne, harten, normativen Kern zurückzuführen. Und das, was ich dann da vorschlage, ist vermutlich gar nicht besonders originell. Also ich denke, dass wenn man über Liberalismus spricht, man auf jeden Fall über Individualismus sprechen muss, über Freiheit sprechen muss und über Gleichheit. Und das ist deswegen nicht originell, weil unheimlich viele politische Theorien, die nicht liberal sind, auch über Freiheit und Gleichheit und den Einzelnen sprechen. Und das Besondere am Liberalismus ist, glaube ich, das ins Verhältnis setzen dieser drei normativen Prinzipien, wie die sozusagen miteinander verschränkt werden, wie sie aufeinander verweisen und sich gewissermaßen wechselseitig erklären. Das ist dann spezifisch für jede liberale Theorie und zwar für jede, die sich selbst so begreift. Wir haben ja einfach Autoren und Autorinnen, die sich selbst dieser Tradition zuordnen, aber gewissermaßen auch die Feinde und die Verächter und die Kritiker, die erkennen auch an diesen drei Kennzeichen, an diesem Trio Liberale, wie ich es nenne, ganz gut, dass es sich hier mutmaßlich um eine liberale Theorie handelt. Und diesen Kern, den versuche ich dann immer stärker gewissermaßen anzureichern, auch mit solchen Prinzipien, die Ihnen wahrscheinlich auch in den Kopf kommen, wenn Sie sich fragen, was zeichnet eigentlich Liberalismus oder Freiheitlichkeit oder vielleicht sogar die freiheitliche Demokratie eigentlich aus, also was wie Toleranz, Meinungsfreiheit, Pluralismus und so weiter. Das wird dann gewissermaßen dann noch aufgebaut.
Wir sind jetzt ja hier schon ein bisschen reingerutscht in eben genau die Frage, was ist denn jetzt der Liberalismus? Und ich wollte es auch nochmal hervorheben, ich fand das erstaunlich und erfrischend, dass es eben der Liberalismus im Singular ist und eben nicht, wie jetzt in den Geisteswissenschaften ja sehr üblich geworden ist, dass man immer alles sozusagen in den pluralen Formen ausdrückt, sondern dass dann noch der Anspruch besteht, nee, das ist jetzt der Liberalismus und das hält ihn im Kern zusammen. Sie hatten das ja schon erwähnt, bei Ihnen sind das Individuum, die Freiheit und die Gleichheit und dass das da einen bestimmten Zusammenhang zwischen diesen drei Begriffen im Liberalismus gibt. Könnten Sie das noch ein bisschen ausführen? Was ist da jetzt das Besondere daran, an diesen drei Begriffen für den Liberalismus?
Ja, ich will es sozusagen in Kürze vielleicht versuchen, also und als Ausgangspunkt auch den Individualismus, also den Blick auf den Einzelnen nehmen. Der Einzelne als unverwechselbare, eigentümliche, natürlich auch durch individuelle Eigenschaften, Merkmale und Interessen, bestimmte Person, die gerade weil sie so ist, in Bezug auf ihre ureigenen Angelegenheiten, und Liberale sprechen dann häufig von dem Körper und dem Geist, als das, was diesem Einzelnen zukommt, frei ist. Das heißt, nicht andere um Erlaubnis fragen muss und anderen auch kein Gehorsam schuldig ist, sondern frei ist, diese ureigenen Angelegenheiten für sich zu entscheiden. Und das schließt eben auch problematische Entscheidungen, also zum Beispiel gesundheitsschädliche, bizarre, moralisch unappetitliche, politisch unkorrekte und so weiter, Entscheidungen erstmal mit ein. Und die Gleichheit kommt ins Spiel, insofern wir sagen, jedes Individuum hat gleichermaßen diese Freiheit, unabhängig von all den sozusagen Dingen, wo wir auch ungleich sind. Ne, manche von uns sind begabter, andere sind irgendwie verletzlicher, manche haben einen bestimmten Status, ökonomisch oder in anderen Hinsichten. Alles das soll in Bezug auf die gleiche Freiheit keine Rolle spielen. Und das ist gewissermaßen der Ausgangspunkt, der normative Ausgangspunkt, der gesetzt ist, auch nicht weiter begründungsfähig ist, gesetzt ist und stattdessen wird gesagt, dass die Gegenseite, also die Seite, die jetzt Freiheiten einschränken will, die Begründungslast trägt. Also nicht Freiheit, sondern die Einschränkung von Freiheit, die Begrenzung von Freiheit ist Begründungslast. Natürlich auch die Einschränkung von Gleichheit ist begründungslastig. Und das steht gewissermaßen am Anfang von liberalen Theorien.
Hier gleich eine Rückfrage. Als ich mir Ihre Trio Liberale durchgelesen habe, dachte ich, es hat mich so im Kopf hin und her bewegt, welche anderen irgendwie drei Konstellationen, drei Konzepte man da noch nennen könnte. Und dann ist mir als erstes eingefallen, dass die Französische Revolution ja mal mit drei anderen Begriffen angetreten ist. Und zwei davon sind dieselben wie bei Ihnen, also Freiheit und Gleichheit, aber da wird dann noch die Brüderlichkeit gesetzt anstatt dem Individuum. Und das hätte mich interessiert, ist das, spielt, wahrscheinlich würde man heute eher Solidarität sagen und nicht unbedingt Brüderlichkeit oder zumindest vielleicht Geschwisterlichkeit, spielt das für Ihr Konzept von Liberalismus noch eine Rolle oder ist das mitgedacht in dem Individuum oder fällt das hintenüber erstmal?
Also zunächst einmal scheint das ja hintenüber zu fallen. Das brauchen wir nicht, wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie diese so beschriebenen Individuen, die gleichermaßen frei sind, welche Regeln die sich geben wollen, um ihr Zusammenleben möglichst zivil und vorteilhaft für sich zu gestalten. Da ist dann von Solidarität oder Gemeinwohl oder Geschwisterlichkeit, Rücksicht und dergleichen erstmal überhaupt gar keine Rede. Und das mag man kritisieren, das ist ja auch eine der beliebten Kritiken, ne, am Individualismus, aber ich würde sagen, das kann man ja auch zunächst mal gut finden, weil das mag schon sein, dass wir auch solche Wesen sind. Zweifellos sind wir Wesen, die zu Solidarität und Empathie und Mitleid und Miteinander und so weiter in der Lage sind. Aber eben nicht immer. Was wir auf jeden Fall immer sind, ist konfliktträchtige Wesen. Wir sind von einer Art, dass wir uns das Leben wechselseitig wirklich schwer machen. Und zwar insbesondere dann, wenn es um unsere Interessen und die Durchsetzung unserer Interessen geht. Und da neigen wir auch dazu, sozusagen überschießende Mittel zu benutzen, um unsere Interessen durchzusetzen, zum Beispiel gewalttätig zu werden. Und gewalttätig zu werden, ja, ist sozusagen die größte Freiheitsverletzung, die man sich irgendwie vorstellen kann. Und genau dieses Modell, ne, von konfliktträchtigem Zusammenleben, wofür wir jetzt aber Lösungen brauchen, genau dieses Modell beschreiben gerade die klassischen liberalen Philosophen in diesen Naturzustandsszenarien, ne, die uns ja von Hobbes ist so eine Art Kryptoliberale, aber dann bei Locke, Rousseau, Kant, ja bis hin zu dem eben erwähnten John Rawls, ne, da haben wir eben diese Szenarien, die dann eine Rechtfertigung dafür bieten, warum wir überhaupt miteinander kooperieren. Sind wir immer noch nicht bei Solidarität, aber immerhin miteinander kooperieren, das heißt uns Regeln geben, die wir dann auch anzuerkennen bereit sind. Jetzt haben wir so etwas wie eine Gesellschaft begründet, mit Normen, an die zu halten, wir gute Gründe haben. Und jetzt ist weiteres möglich. Meinetwegen Solidarität, Fürsorge und dergleichen. Aber für das konfliktfreie Zusammenleben ist es nicht nötig. Es unterstützt ganz viel an Zivilität, aber es ist gewissermaßen nicht nötig. Sie sehen, es wird eine unheimlich schmale, normativ nicht sehr gehaltvolle Theorie, die dann ja auch erstmal relativ wenig von uns als Bürger und Bürgerinnen verlangt. Also sehr viel mehr als Rechtstreue ist da nicht. Und wenn wir uns dann noch solidarisieren wollen, umso besser. Aber es wird uns sozusagen nicht auferlegt, das zu tun.
Sie hatten das gerade angesprochen und gut, die Chronologie irgendwie der Vorbereitung kann dann auch aus dem Fenster. Sie hatten das gerade angesprochen und das scheint ja ein Kern des Buches zu sein, die Rechtfertigungsstrategie, nicht? Also die man aus den Vertragstheorien kennt mit dem Urzustand und was dann Rawls sozusagen addiert, worauf sie sich ja ganz stark berufen mit dem Schleier des Nichtwissens, weswegen das dann auch so ein bisschen als so diese neuen Vertragstheorien gelten, nicht? Also es ist die Rechtfertigungsstrategie über den, ich weiß nicht, methodischen Individualismus oder so ähnlich endlicher Vernunftwesen, die universelle Gültigkeit dessen, was sie als Liberalismus beschreiben, tragen soll. Jetzt gibt es ja den Standardvorwurf sozusagen, ah ja, Urzustand, wann gab es den je? Was machen die mir damit? Also so einfach ist das ja nicht gemeint, denn es ist als methodischer Schritt sozusagen der Vergegenwärtigung und Legitimierung. Kann man das vielleicht so sagen? Also das würde mich interessieren, vor allem im Hinblick auf die universelle Gültigkeit, die Sie da ja doch sehr stark machen.
Ja, absolut. Manche sagen, es ist ein Gedankenexperiment. Ich würde sagen, es ist eine Heuristik, der Versuch der Operationalisierung eines bestimmten Gedankengangs. Man muss das so nicht machen, aber es hilft uns, ne? Verschiedene Dinge uns vor Augen zu führen. Zum Beispiel hilft es uns vor Augen zu führen, dass der Staat keine Notwendigkeit ist, sondern eine Konvention. Dass wir uns durchaus erstmal in Gedanken vorstellen können, dass wir sind als Einzelne mit anderen als Einzelne, die irgendwie ihre Freiheiten benutzen, ihre Interessen verfolgen, aber es gibt keinen Staat, der irgendwie Recht und Ordnung und Gesetze und Regeln und eben Sanktionen für uns bietet. Der Staat ist eine Konvention. Und es hat in der Philosophie relativ lange gedauert, diesen Gedanken zu entwickeln. Nur wenn der Staat eine Konvention ist, können wir ihn gewissermaßen auch ändern und verändern und ihn zurichten für unsere eigenen Zwecke. Und der sehr viel ältere und ja auch sehr einflussreiche Gedanke bis in die frühe Aufklärung hinein ist ja, dass der Staat früher ist als der Einzelne, dass der Staat von Natur aus ist. Aristoteles, ne, ist ja eben dieser Überzeugung, dass der Mensch ein politisches Tier ist. Und diese Naturzustandsszenarien, die führen uns vor Augen, dass der Staat zu menschlichen Zwecken von Menschen eingerichtet ist, und wir ihn außer Geltung denken können. Anarchie ist gewissermaßen eine Option. Und man kann dann eben mit diesen Szenarien durchdenken, ob diese Option attraktiv ist. Und der Liberalismus gibt hier eine klare Antwort. Nein. Zwar ist in anarchischen Situationen, wenn der Staat nicht da ist oder auch wenn er versagt, ja, ist unglaublich viel Freiheit möglich. Aber diese Freiheit dient dann vor allen Dingen gewissermaßen den Stärksten oder den Gewaltvollsten und alle anderen müssen leiden und führen ein ziemlich elendiges Leben. Und wir wissen nicht so recht, ne, wer ist eigentlich der Starke und wer ist der Schwache. Für die Operationalisierung dieses Gedankens dient dann zum Beispiel dieser Schleier des Nichtwissens bei John Rawls. Es gibt Risiken. Ne? Wer heute schwach ist, kann morgen stark sein oder die Schwächeren können sich zusammenrotten und den Starken erschlagen, meint Thomas Hobbes. Also ganz klar ist das gewissermaßen nicht, welche Position wir in der Anarchie hätten. Und insofern haben wir alle, das heißt jeder Einzelne, guten Grund, solche Regeln, an die sich dann auch alle zu halten haben, einzuführen. Und da sich nicht alle daran halten werden, obwohl sie guten Grund hätten, brauchen wir gewissermaßen einen Dritten, der die Gewaltmittel in der Hand hat, den Regelbruch zu sanktionieren. Und so kommt gewissermaßen, wie aus dem Zauberhut, schon bei Hobbes, der Staat aus der Kiste. Der jetzt in diesem Modell einen ganz klaren Zweck hat. Das ist kein Eigenzweck, ne, sondern der ist dazu da. Die Interessen, insbesondere die Freiheitsinteressen dieser Individuen zu schützen. Das kann er nur, indem er auch Freiheit beschränkt, indem er zum Beispiel Gesetze formuliert. Das sind ja Freiheitseinschränkungen. Wir können eben unter staatlichen Verhältnissen nicht einfach nur tun, was wir tun wollen, wie wir das unter anarchischen Verhältnissen tun könnten. Aber die dienen gewissermaßen dazu, uns Freiheit zu ermöglichen. Und deswegen ist für den Liberalismus ein Staat ohne Gesetze nicht zu machen, einerseits, aber diese Gesetze dürfen Freiheit nicht ungebührlich einschränken oder verletzen, andererseits.
Vielleicht können wir jetzt hier kurz zu den Gegnern wechseln, sage ich jetzt mal. Und zwar, so wie Sie das ja so schön dargestellt haben, ist es erstmal eigentlich irrational, wenn man sich eben in dieses Gedankenexperiment hineinbegibt, eine andere Form des Staates zu wollen, wenn wir nicht wissen würden, was ist meine Position dann in diesem real existierenden Staat. Gleichzeitig sehen wir ja empirisch, dass immer größere Mengen an Menschen den Liberalismus schlecht finden. Damit sind wir ja auch eingestiegen. Und ich hatte mich so gefragt, im Kontext von diesem Trio, ist das ein Angriff auf den Liberalismus im Gesamten? Geht es da spezifisch um die Freiheit? Geht es spezifisch um die Gleichheit? Geht es um den Individualismus? Was ist das eigentlich, was die Leute so fuchsig macht am Liberalismus?
Ja, es kommt gewissermaßen auf die Gegner an. Alles daran kann Leute fuchsig machen. Also dieser Individualismus, der macht zum Beispiel die sogenannten Kommunitaristen oder auch eine bestimmte Form von politisch Konservativen regelmäßig sehr, sehr fuchsig, weil die dann sagen, ja, aber was ist denn mit dem Gemeinwohl und was ist denn mit so kommunitären Werten, ne? Was ist mit Nationalismus und Patriotismus? Können Liberale überhaupt den Liberalismus verteidigen oder sind das alles Feiglinge? Ist nicht die Community oder eben das Kollektiv eigentlich relevant dafür, wer der Einzelne ist? Was soll denn diese Fiktion von so vereinzelten, quasi atomistischen Einzelnen, die da ihre Interessen verfolgen? Das ist doch fürchterlich. Niemand ist so und niemand will so sein. Das ist so eine Kritik, der man auch etwas entgegensetzen muss tatsächlich. Eine zweite Kritik betrifft die Freiheit. Es gibt ja klare Verächter der Freiheit und die gibt es vielleicht weniger in der Philosophie und in der Theorie, aber in der Praxis ja ganz deutlich. Also Sie kennen vielleicht diese These vom Ende der Geschichte, die Francis Fukuyama, ein amerikanischer Politikwissenschaftler, aufgestellt hat in den 2000er Jahren, als gewissermaßen die großen ideologischen Kämpfe und die Systemfragen entschieden zu sein schienen. Der Kommunismus und seine Theorie, der Marxismus, hatten weltweit gewissermaßen verloren. Der Westen und der Liberalismus, die Demokratie, hatten gewonnen. Und dieser Sieg, der bedeutete ein Ende der Geschichte im Sinne von, es gibt keine ideologischen Kämpfe mehr. Überall wird dann am Ende die liberale Demokratie und der Kapitalismus gewissermaßen siegen und uns allen wird es irgendwie besser gehen. Ja. Also das hat sich als fürchterlicher Irrtum herausgestellt. Das heißt, wir haben gegenwärtig ja nicht nur Kritiker, und der Liberalismus verdient auch Kritik, ja, also nicht nur Kritiker und Kritikerinnen des Liberalismus, sondern wir haben offene Verächter, die ganz schamlos für die illiberale Demokratie, das ist ein Ausdruck, den der Ministerpräsident Ungarns, Orbán, geprägt hat, ganz schamlos für die illiberale Demokratie Werbung machen. Wir haben Autokraten, die ein bestimmtes Freiheitsverständnis sehr hochhalten, ein libertäres oder anarchisches Freiheitsverständnis sehr hochhalten und trotzdem autokratisch sind, also eigentlich antifreiheitlich sind. Der russische Präsident Putin hat 2019 in einem Interview mit dem Guardian ganz offen gesagt, die liberale Idee hat sich überholt. Und damit meint er nicht das Ende der Geschichte, sondern es gibt wieder Konkurrenz. Und einige Menschen, auch in unserem Land, finden diese konkurrierenden Angebote durchaus attraktiv. Und zwar nicht nur die antidemokratischen, sondern auch die antiliberalen, antifreiheitlichen politischen Angebote wieder attraktiv. Und auch die Gleichheit, das ist dann das Letzte, kann natürlich, das Gleichheitsverständnis des Liberalismus kann angegriffen werden, insofern eben über Gleichheit in einem bestimmten formalen Sinne, gleiche Freiheit, Chancengleichheit, Gleichheit vor Gericht und dergleichen gesprochen wird, aber eben sehr, sehr lange Zeit in der Geschichte des Liberalismus über soziale Gleichheit, materielle Gleichheit, ökonomische Fragen, sozusagen die soziale Frage, eigentlich eher nicht.
Also ich wollte da jetzt noch gern nochmal nachfragen. Ihr Buch fällt sozusagen in eine unterschiedliche Lage und sieht sich einer unterschiedlichen gesellschaftlichen Funktion gegenüber, als wir bei Rorty sehen, als wir beim späten Rawls sehen, mit denen sie sich ja auseinandersetzen, die beide den Schritt von weg von einer universell objektiven Gültigkeit machen, hin zu so einem Versuch einer Subjektivierung des Liberalismus, nicht? Also Rorty's irgendwie ironisch liberal sein sozusagen, ja, irgendwie subjektive Tugenden und der Rest setzt sich schon durch, das ist irgendwie sehr Fukuyama imprägniert. Der späte Rawls, der auch abweicht von seinem frühen Programm, so wie Sie das schildern. Und Sie, nur um das nochmal kurz hervorzuheben, halten an der objektiven Geltung fest, dass es universalistisch war und zwar objektiv. Das ist nicht nur mein subjektives, rationales Empfinden mit diesem Gedankenexperiment, mit dieser methodischen Schleife, sondern jeder, der als Individuum und endliches Vernunftwesen so bereit ist zu denken, sollte zu dieser Konsequenz kommen. Verstehe ich das richtig?
Also das ist vielleicht schon etwas übertrieben jetzt. Ich weiß nicht, ob es wahr ist, ja. Und ob man notwendigerweise und so weiter zu diesen Schlussfolgerungen kommt. Also was ich sagen möchte, ist, glaube ich, zweierlei. Es ist das in normativer Hinsicht attraktivste Angebot für eine politisch-rechtliche Ordnung, das wir aktuell haben, trotz aller berechtigter Kritik, sowohl an der Theorie als auch an der Praxis in liberalen Demokratien.
Und zweitens, Kernelemente des Liberalismus haben universellen Geltungsanspruch. Zum Beispiel die Menschenrechte. Die sind ja zeitgleich und zum Teil auch von liberalen Autoren gewissermaßen gedacht worden, wie der Liberalismus im Ganzen. Und diese Menschenrechtsidee, die lange Zeit ja eher eine Idee war, die sich in irgendwelchen Deklarationen und so weiter findet, die ist nun nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Gründung der Vereinten Nationen und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 1948 ist dadurch sozusagen ein internationales Menschenrechtsregime eingeleitet worden, was einen bestimmten liberalen Gedanken auf eine globale, ne, auf eine internationale Rechtsordnungsebene gleichsam hebt. Und ich finde es bedauerlich, wenn Autoren wie etwa Rorty und ich denke auch der späte Rawls irgendwie meinen, also selbst die Menschenrechte sind von einer Art, dass sie eigentlich nur für uns, die wir so eine ganz bestimmte Geschichte haben, eine bestimmte politische Hintergrundkultur nennt er das, haben. Also gewissermaßen wir hier im Westen, ich muss mal ganz knapp und einfach zu sagen, für uns ist das irgendwie, hat das Geltung und für die anderen irgendwie nicht. Und das scheint mir also vollkommen an der gewissermaßen Logik und auch dem Anspruch des Liberalismus vorbeizugehen. Also wenn man daran nicht festhält, an diesen wenigen, ne, liberalen Grundsätzen und ihrer im Prinzip universellen Gültigkeit festhält, dann wird es sehr, sehr schwierig, den Liberalismus zu verteidigen.
Eine andere Sache, die mir da aufgefallen ist, noch bei der Lektüre, wo ich den Eindruck hatte, dass Ihr Liberalismuskonzept dann doch anders ist, also neben diesem universalistischen Streak, sage ich jetzt mal, zu insbesondere, was ich vorher über Rawls zu wissen dachte, ist, dass der Rawls, wie er bei Ihnen auftaucht, deutlich, ich sage es mal sozialistisch und dann können Sie sagen, das ist übertrieben, irgendwie sozialistischer daherkommt, als mir Rawls bisher begegnet war. Also dass plötzlich Fragen von Verteilungsgerechtigkeit, von Eigentum, von eben der Frage von, wo starten Leute eigentlich im Leben, plötzlich eine größere Rolle spielen in ihrer Liberalismus-Idee, als das vielleicht auch viele Kritiker dem Liberalismus vorwerfen würden. Ich war da so ein bisschen daran erinnert, auch an Diskussionen von Jefferson oder dann später auch Arendt, wo eben die Frage ist, wer kann eigentlich frei sein in der Gesellschaft? Und das hätte mich nochmal interessiert, dass Sie das noch ein bisschen ausführen. Wo kommt das her? Also Sie sagen aus dem frühen Rawls. Warum taucht das bei Ihnen auf und bei so vielen anderen LeserInnen von Rawls nicht? Und warum wäre das vielleicht wichtig, dass wir das bei Rawls besser in den Blick bekommen, diese Fragen?
Also es gibt so verschiedene Dinge, die ich von Rawls und seinen unleserlichen Texten gelernt habe. Das eine ist, dass es, wenn wir uns Gedanken darüber machen, welche Gesellschaftsordnung, welche Prinzipien der Gerechtigkeit wir uns eigentlich geben wollen, welche gelten sollen, wir hier nicht nach der besten aller möglichen Welten suchen, sondern immer nur nach der besten Alternative. Und die zu einem bestimmten Zeitpunkt zur Verfügung steht. Und Rawls selbst sagt, also wenn jemandem was Besseres einfällt in dieser Situation, dann lass uns das gerne diskutieren. Das ist sozusagen die beste Alternative. Und auch in Bezug auf soziale Güter wie Vermögen und Einkommen, darum geht es ja, um die Verteilung dieser Güter geht es ja, wenn wir über soziale Gerechtigkeit sprechen, meint er, mein Vorschlag, ein bestimmtes Sozialstaats- und Sozialversicherungsprinzip, mein Vorschlag kann diesen Wettbewerb um die beste Alternative tatsächlich gewinnen. Wenn es ein anderes Gerechtigkeitsprinzip gibt, ne, sagen wir strikterer Sozialismus oder Kommunismus oder Neoliberalismus, was weiß ich, es gibt ja verschiedenste Vorstellungen, wie diese Güter verteilt werden können, dann bin ich bereit, das zu diskutieren. Aber gewissermaßen glaube ich, dass er zeigen kann, dass nur ein solches Sozialstaatsprinzip, Sozialismus würde ich sagen, nein, für mich Sozialstaatsprinzip mit tatsächlich einem Existenzminimum, das lenkt unseren Blick auf die am schlechtesten gestellte soziale Position. Und da wir eigentlich nicht so recht wissen können, auch ohne Schleier des Nichtwissens, Sie hier in diesem Raum, können das nicht wirklich ausschließen, dass Ihnen mal etwas ganz Fürchterliches passiert, irgendein entsetzlicher Unfall oder so, der dazu führt, dass Sie gewissermaßen Ihre schöne bürgerliche, ökonomische, abgesicherte Existenz wirklich verlieren. Und dann gehören wir zu dieser am schlechtesten gestellten Position. Und Rawls meint, es ist so vernünftig für jeden Einzelnen, sich gegen dieses Risiko zu versichern. Wie machen wir das? Wir sorgen dafür, dass diese Position sehr, sehr gut dasteht. Wie machen wir das? Wir nehmen den Leistungsträgern, die profitieren ja von einer liberalen Ordnung, weil sie permanent belohnt werden in sozialer Hinsicht, belohnt werden für ihre Leistung und ihre Talente und so weiter. Wir nehmen denen gewissermaßen überproportional etwas weg. Das heißt, er plädiert eigentlich für eine progressive Besteuerung, für eine Umverteilung nach unten. Das sagt er in den 70er Jahren. In Deutschland ist das nicht besonders aufregend, da haben wir schon Sozialstaatlichkeit. In den Vereinigten Staaten läuft so etwas unter Kommunismus bis heute. Und ich würde sagen, wir sollten hinter diesen Stand nicht zurückgehen. Und deswegen glaube ich, ein Liberalismus, der nicht über die soziale Frage in der Weise, wie ich das jetzt eingeführt habe, mit Blick auf die am schlechtesten Gestellten in einer Gesellschaft, der darüber nichts sagen will, den kann man auch ganz schlecht verteidigen.
Darf ich noch eine hinterher schießen? Braucht der Liberalismus auch Demokratie?
Also das ist wirklich eine richtig gute Frage. Weil wir ja jetzt eine Situation haben, dass wer sagt schon allen Ernstes, er oder sie sei kein Demokrat? Also verschiedene Namen, ja, die ich jetzt hier nennen könnte, von Bolsonaro über Erdogan, über Trump, über Milley und so weiter. Alle diese genannten sagen, dass sie Demokraten sind, wahre Demokraten, die sagen ja auch, dass sie für die schweigende Mehrheit sprechen. Das ist ja ein demokratisches Prinzip, für die Mehrheit zu sprechen. Aber sie sind Demokraten ohne Liberalismus. Und da sehen Sie, der Liberalismus ist schon rein begrifflich und auch logisch und eigentlich auch historisch nicht darauf festgelegt, dass er mit Demokratie zusammengeht. Es ist vorstellbar, liberale Prinzipien, also Menschenrechte, Grundrechte, Rechtsstaatsprinzipien wie Gewaltenteilung und dergleichen zu haben in einer politischen Ordnung, die keine Demokratie ist, sondern vielleicht eine Monarchie ist. Aber es hat sich historisch als eine Erfolgsgeschichte herausgestellt, dass Demokratie, also kollektive Selbstbestimmung und Liberalismus, diese Hochzeit miteinander gefeiert haben, aber die Hochzeit der liberalen Demokratie, die scheint jetzt wirklich vorbei zu sein. Das ist eine absolut global betrachtet wirklich eine sehr gefährdete Regierungsform.
Vielleicht müssen wir da nochmal zurück zur Ökonomie kommen. Also einer, der ja am sozusagen klassischsten für den autoritären Liberalismus plädiert, ist Hayek. Hayek, der Mises-Schüler. Mhm. Mises wiederum, der in den 20er Jahren sagt, ja, Liberalismus, was ist das? Eigentum. Punkt. Aus. Ende. Amen. Wieso ist Mussolini gut? Weil er sozusagen den Bolschewismus zurückgeschlagen hat und er hat den Liberalismus gerettet. Und Hayek macht sich dann sehr viel Mühe, post 45 den autoritären Liberalismus von der Demokratie abzuspalten. Durchaus ja im Hinblick auf die ökonomische Ordnung. Und es gibt eine Fußnote bei Ihnen, in denen Sie über den frühen Rawls sagen, ja, Eigentum, aber eigentlich meint er im strengen Sinne Privateigentum, er meint gar nicht Eigentum an Produktionsmitteln, er meint gar nicht Eigentum an Grund und Boden, das irgendwie ich nicht benutze oder so. Ja. Und das ist doch jetzt schon relativ revolutionär, fast schon im liberalen Theoriekanon, wenn wir so wollen. Also ich finde das gut, ja, mir gefällt das, ich möchte mehr davon. Mhm. Ist das wirklich nur so in der Fußnote im Vorbeigehen oder müsste das nicht mehr sein als progressive Besteuerung und ein bisschen Sozialstaat?
Sagen wir mal so, es kann ja mehr sein Also das, was Rawls und ja auch die ganzen anderen liberalen Theoretiker entwerfen, das ist gewissermaßen das Grundgerüst einer Gesellschaft, aber das ist nicht alles. Und die Liberalen und die Ordoliberalen und die Neoliberalen, die gehören dazu, die meinen, das ist tatsächlich alles und mehr darf man irgendwie von einem Staat irgendwie gar nicht wollen. Die irren sich vermutlich, ja. Also es geht um das Grundgerüst, um die grundlegenden Gerechtigkeitsfragen, die wir gewissermaßen ein für alle Mal bestimmen wollen. Und über sehr viel mehr spreche ich ja in meinem Buch dann auch nicht, weil ich eben unter anderem glaube, dass genau das jetzt gefährdet ist. Schon dieses Grundgerüst ist wirklich gefährdet. Natürlich kann es mehr sein, aber das ist dann eben im Zweifel nicht das Geschäft von einer Verfassung, so etwas festzuschreiben. Es ist dann vielleicht auch nicht das Geschäft von Grundrechten, sondern eher von demokratischem Tagesgeschäft, Einfachgesetzgebung, Politik. Einfache Politik. Und den Rahmen für diese Politik, sagen wir mal für diese demokratisch legitimierte Politik, bieten liberale Grundprinzipien, die dann auch nicht durch einfache Politik abgeschafft oder gewissermaßen negiert werden können. Das wäre jetzt die Grundidee. Hayek, Mises, Milton Friedman, so diese Leute, die dann ja häufig als, nicht immer sehr treffend, aber jedenfalls häufig auch in der öffentlichen Diskussion als neoliberale Theoretiker bezeichnet werden, die tun, also das ist sozusagen ein Teil der liberalen Familie, die ich nicht regelmäßig zu meinem Geburtstag einladen würde. Das sind, ja, wie könnte man das sagen, es sind Sonderfälle, Grenzfälle, die zum Teil eher eine politisch-ökonomische Programmatik verfolgen, denn ein besonderes theoretisches Programm hätten oder so etwas. Und sie sind sehr, sehr erfolgreich damit gewesen, als politische Programmatik ja sehr erfolgreich gewesen, so dass ein Teil der Abneigung gegen den Liberalismus eigentlich einer Abneigung gegen den Neoliberalismus geschuldet ist, so dass Liberale gute Gründe haben, den Neoliberalismus zurückzuweisen.
Ich hätte jetzt noch eine abschließende Frage und dann können wir gerne öffnen für das Publikum. Das heißt, das ist der Moment, wo man sich jetzt überlegen kann, schon mal, was man gleich fragt. Und zwar, Christian hat jetzt ja schon eine Fußnote angesprochen. Ich werde jetzt auch einen kurzen Seitenkommentar aus dem Anfang des Buches noch uns ins Gedächtnis rufen. Und das ist hoffentlich auch wieder so ein bisschen ein Zirkel zurück zu den Konfliktwesen, die wir sind. Und zwar erwähnen Sie da kurz, dass ein Teil von Rawls Liberalismus-Theorie auch ist, dass wieder mehr ins Politische hereingenommen wird und eben nicht Fragen der Ethik und Moral notwendigerweise sind. Und gerade bei der Frage von Gleichheit beobachten wir ja in letzter Zeit eigentlich eher das Gegenteil, dass mehr und mehr Menschen versuchen, aus Fragen der Gleichheit Fragen der Moral und damit sozusagen undiskutierbar zu machen. Und ich hatte mich so ein bisschen gefragt, ist dieses Buch nicht nur ein Plädoyer für den Liberalismus, sondern auch ein bisschen ein Plädoyer für den politischen Streit, dass eben sozusagen mehr in, dass wir uns sozusagen einen gemeinsamen Boden erarbeiten, in dem wir auch Dinge ausdiskutieren können, als die konfliktreichen Individuen, die wir sind?
Ich glaube, ich kann das bejahen. So wie ich versucht habe, kurz darzustellen, dass am Anfang der liberalen Theoriebildung ja so ein Konfliktszenario und eine Konflikterwartung steht, könnte man sagen, dass auch die liberale Gesellschaft, insbesondere die liberale Demokratie, eine ist, die zwar Konsense anstreben mag, aber auch regelmäßig mit Konflikten rechnet, mit Heterogenität rechnet, mit einer Vielfalt von Meinungen und auch Lebensformen rechnet. Unter anderem deswegen, weil sie das erwarten muss. Also wenn man Menschen individuelle Freiheitsrechte, zum Beispiel das Recht auf Meinungsfreiheit, mehr oder weniger unbeschränkt zuspricht und sagt, der Staat darf dieses Recht nicht ungebührlich verletzen und im Übrigen auch gar nicht kommentieren, ja, was wir mit unserer Freiheit da gewissermaßen anstellen, dann ist doch irgendwie klar, dass es zu Pluralismus kommt, ne? Mit individueller Freiheit ist Individuierung verbunden. Und Individuierung heißt auf gesellschaftlicher Ebene Pluralismus. Und Pluralismus ist nicht einfach nur schön, sondern dahinter stecken Konflikte. Ich habe dann regelmäßig, sozusagen auch als normale Bürgerin, regelmäßig mit Leuten zu tun, die ganz anderer Meinung sind als ich, die ganz andere Überzeugungen haben, die andere Dinge glauben, anders leben wollen, ihre Kinder anders erziehen und so weiter. Das ist eine Quelle von Konflikten. Und auch auf politischer Ebene, ne, ist klar, es gibt Konflikte und die sind auch überhaupt gar nicht schlimm, sondern die Erwartung ist, dass wenn wir einen Modus finden, diese Konflikte zivil, ne, auszutragen, auch Dinge stehen zu lassen, damit dann halt auch zu leben, dass andere so sind, wie sie sind. Auch wenn wir sie unerträglich finden, ja, es halt hinzunehmen, zu tolerieren oder vielleicht auch ganz liberal zu sagen, ach, passt schon, ja, also großzügig, großmütig, ja, den anderen so sein lassen, dann ist die Erwartung, dass das auch zu irgendwie einer Verbesserung, ja, zu zum Beispiel besseren Ideen, zu einem Ausprobieren von Lebensformen, also jetzt doch Hayek nochmal stark zu machen, der meint ja schon, es gibt sozusagen dann auch irgendwie Experimente, ja, wir experimentieren dann auch mit Lebensformen und das ist gut, ja, weil wir dann vielleicht auch Neues und so weiter entdecken. Das alles funktioniert aber nur auf einem gemeinsamen Boden, ja, unter anderem der Anerkennung, trotz Streit, Dissens und so weiter, der Anerkennung, dass der andere, genauso wie ich, ein freier, gleicher Bürger ist, der Respekt verdient als eine solche Person.
Ach, vielen, ja, vielen Dank für diesen spannenden Vortrag. Ich hätte eine Frage bezüglich eines Begriffes, der jetzt nicht vorgekommen ist, aber so in dem, sagen wir, vielleicht den Gartenzaun des Nährbodens, den Sie am Schluss erwähnt haben, nämlich Sicherheit, ja, oder Sicherheit als im einen Sinne der Liberalismus als Konflikte muss man austragen. Sie haben ja gesagt, ne, auch die in bestimmten Formen ja auch die Tragödie, die mit dem Liberalismus auch verbunden sein kann, aber gibt es in welcher Beziehung oder in welchem Spannungsverhältnis Freiheit und Sicherheit? Das würde mich interessieren. Und dann vielleicht als zweite Frage nur ganz kurz angeschlossen, diese von Giorgio Agamben gibt es ja mit Homo Sacer ja die, ja, Diskussionen um die begriffliche Unterscheidung zwischen Mensch und Bürger und inwiefern das auch in den, sagen wir, liberalen Theorien eine Rolle spielt.
Ja,
vielen Dank.
Vielen Dank für die schönen Fragen. Zu der ersten, also Sicherheit ist genau das, was wir glauben erreichen zu können, indem wir uns solche Regeln geben und uns ihnen unterwerfen. Anders gesagt, insofern wir akzeptieren, dass nur unter einer Rechtsordnung, dazu gehört dann eben gewissermaßen die Staatlichkeit, Sicherheit für das Individuum möglich ist. Ja. Viele Liberale sprechen dann eher so von Frieden, also Rawls spricht mal von Gerechtigkeit, früher hat man eher von Frieden gesprochen, aber eigentlich geht es um Sicherheit. Es geht darum, diese tendenziell eskalierenden Konflikte, auch tendenziell gewaltvollen Konflikte zu befrieden und Sicherheit zu schaffen. Und innerhalb dieses Rechtsrahmens habe ich dann Freiheit. In dem Maße, wie ich die Freiheit anderer nicht gefährde und dann vielleicht auch gewissermaßen die öffentliche Sicherheit und die öffentliche Ordnung nicht gefährde. Ja, mit Agamben kenne ich mich nicht ganz so gut aus, aber jetzt diese Unterscheidung zwischen Mensch und Bürger, die passt auch sehr gut zum Liberalismus und passt auch ganz gut zu unserer Situation, die wir ja auch in einer liberalen Demokratie tatsächlich leben. Also wir sind Menschen, wir sind Privatpersonen und als solche sind wir auch sehr, sehr unterschiedlich und dürfen es gewissermaßen auch sein. Und das bietet dann auch eben, wie wir gerade schon gesagt haben, unheimlich viel Raum dann auch für Konflikte und unheimlich viel Notwendigkeit für wechselseitige Toleranz. Als Bürger und Bürgerin sind wir, scheint mir, in einer etwas anderen Rolle. Ja, Bürger bin ich nicht zu Hause, sondern bin ich in der Öffentlichkeit, bin ich im Diskurs mit anderen. Und diese andere, gewissermaßen politische Rolle, öffentliche Rolle, die auferlegt mir vielleicht noch viel mehr, wie soll ich sagen, Pflichten. Vielleicht sind es dann doch eine Art von Ethos, Pflichten, also zum Beispiel auch zur Zivilität. Ja, ich kann zu Hause, privat, ne, mit meinem Mann oder meinen Freunden irgendwie, wer weiß wie, herziehen über bestimmte Personen und bestimmte Politiker und was weiß ich, meine Nachbarn, kann fürchterliche Dinge da irgendwie sagen. Als Bürgerin, scheint mir, sollte ich das nicht tun. Das ist eine andere Rolle. Und Rawls hat über diese Dinge, ne, über Staatsbürgerpflichten erstaunlicherweise tatsächlich geschrieben, über Tugenden und Laster in dieser Bürger- und Bürgerinnenrolle tatsächlich etwas auch zu sagen gehabt. Und da würde ich mir auch von anderen Liberalen deutlich mehr wünschen.
Vielen Dank für Ihren Vortrag. Fand ich sehr interessant, aber ich würde das etwas kritisieren wollen. Also ich finde dieses Trio oder Trias nicht sehr überzeugend, also Individuum, Freiheit, Gleichheit, weil es ja auch letztlich abrückt von dem Motto der Französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Ich denke, das ist quasi das, was die Moderne ausmacht. Und Johann Gottlieb Fichte, der ja auch hier in Leipzig studiert hat, großer Philosoph, hat ja als erster System der Freiheit aufgestellt. Und was meint er damit? Er meint eben gerade das, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Also ich, du und wir sind frei und Freiheit gibt es quasi nur eingeschränkt. Das haben Sie am Ende Ihres Vortrags aufgezeigt. Auch diese Anerkennung, diese Anerkennungslehre hat der Fichte begründet in seinem Naturrecht. Dann eben auch seine Wissenschaftslehre. Und ich finde, das ist, denke ich, zentral und beantwortet auch die Frage meines Erachtens, was ist Liberalismus? Und noch eine Ergänzung, weil auch gefragt wurde nach dem Zusammenhang zwischen Liberalismus und Demokratie. Wenn man sich mal anschaut, wie viel Prozent der Bevölkerung in Deutschland in politischen Parteien organisiert sind, da sind das ca. 1%. Im Umkehrschluss heißt das, 99% sind in politischen Parteien nicht organisiert. Und jetzt gibt es die Idee, die es auch bei Aristoteles schon gab, in der Politik oder bei Montesquieu vom Geist der Gesetze oder auch bei Rousseau im Gesellschaftsvertrag, die Idee des Losverfahrens. Ja, also übersetzt Bürgerrat. Dass man sagt, die politischen Parteien, die eben gewählt werden, das stellt sogar nach Aristoteles eine Art Oligarchie dar, also keine Demokratie. Also die sogenannte repräsentative Demokratie ist nicht wirklich mehr repräsentativ und man müsste sie wieder repräsentativ machen. Und wie könnte man das machen? Na, durch einen entscheidungsbefugten Bürgerrat. Ja, also durch ein Losverfahren werden Bürger bestimmt, weil was legitimiert die politisch Verantwortlichen, dass sie Staatsbürger sind. Ja? Und weil sie Staatsbürger sind und dann eben, weil sie in einer politischen Partei sind, werden sie Bundeskanzler oder Minister. Aber wenn man das zu Ende denkt, also wie gesagt, fehlt eben die Legitimationsgrundlage dem Ganzen. Und darum wäre das ein alternativer Vorschlag, einen entscheidungsbefugten Bürgerrat quasi zu bestimmen, der dann also auch politisch aktiv wird. Gut. Und mich würde interessieren, was Sie dazu meinen, zu dieser Idee.
Ja, also jetzt auf den ersten Blick fremdlich ein bisschen mit dem Vorschlag, dass auch Ämter, die klare Kompetenzen voraussetzen, durch Losverfahren bestimmt werden sollten. Also ich sehe jedenfalls nicht, wie da die politischen Probleme der Gegenwart, also zum Beispiel diese unglaubliche Frustration von weiten Teilen der Bevölkerung mit dem politischen Personal, dass die Leute nicht nur nicht in Parteien sich organisieren, sondern noch nie mal mehr wählen gehen und immer von die da oben und wir hier unten und so weiter sprechen. Diese völlige Entfremdung auch, ne, von Demokratie als kollektiver Selbstbestimmung, wie diese Probleme durch ein solches Verfahren gelöst werden könnten, das sehe ich nicht ganz. Aber was ich, und da sind wir uns vielleicht einig, da werden wir uns vielleicht einig, was ich schon glaube, dass auch die repräsentative Demokratie an vielen Stellen mehr direktdemokratische Verfahren nicht nur ermöglicht, sondern eigentlich auch braucht. Weil das gibt ja gewissermaßen so erste Tests für solche Bürgerräte in Bezug auf konkrete Fragestellungen. Und das hat irgendwie regelmäßig den Effekt, dass die Leute, die dann da mitmachen, sich stärker identifizieren, sich stärker auch interessieren, aber auch besser verstehen übrigens, wie unglaublich komplex Politik und politische Entscheidungen sind. Die gehen alle mit bestimmten Meinungen rein und kommen mit ganz anderen Meinungen raus. Und eine Meinung haben die alle, nämlich Politik ist echt ein anstrengendes Geschäft und es geht nur mit Kompromissen. Also über so etwas, glaube ich, sollte viel stärker nachgedacht werden, mehr direkte Demokratie wagen. Aber die freiheitliche Demokratie setzt auch demokratischen Entscheidungen, egal ob sie jetzt direkt oder repräsentativ oder so etwas gefällt werden, klare Grenzen. Es gibt bestimmte Entscheidungen, die sind dem Demos, dem Willen des Demos entzogen. Das ist ja gewissermaßen der Witz der freiheitlichen Demokratie. Und deswegen, um nochmal auf Ihre Frage, Frau Schadewald, von vorhin zurückzukommen, wie ist es mit dem Verhältnis von Liberalismus und Demokratie? Naja, Sie sehen ein bisschen so, dass der Liberalismus der Demokratie Grenzen setzt. Und deswegen mögen diese wahren, eigentlich autokratischen Demokraten den Liberalismus nicht, weil der auch dazu dient, ihnen, ihren Machtinteressen, ihren Vorstellungen von dem, was gut ist für das Volk, Grenzen zu setzen. Zu Ihrer ersten Frage mit der Brüderlichkeit. Also ich sehe das wirklich deutlich anders. Ich möchte gerne zurückfragen an Sie, aber auch an Sie alle, mit wem verbrüdern Sie sich? Mit wem sind Sie solidarisch? Mit allen? Dafür verwenden wir nicht den Ausdruck Solidarität, auch nicht Brüderlichkeit. Brüderlichkeit beschreibt Verwandtschafts- oder vielleicht Freundschaftsbeziehung. Ja, das beschreibt eine persönliche Nähe. Und so war es in der Revolution übrigens auch gemeint. Ja, die Brüder waren sicherlich nicht die, die man dann auf die Guillotine geschickt hat. Und auch Solidarität hat eigentlich eher diesen Appellcharakter, dass wir uns für eine bestimmte Sache oder mit einer bestimmten Person oder einer bestimmten Gruppe von Personen solidarisieren und mit anderen aber nicht. Und da wäre für mich einfach die Frage, wer soll denn der Gegenstand dieser Brüderlichkeit in der freiheitlichen Demokratie sein? Es gibt Leute, mit denen sind wir solidarisch. Das sind unsere Brüder und Schwestern in der Sache. Dann macht auch so ein Wir Sinn. Aber wenn es ein Wir gibt, gibt es immer auch ein Ihr in diesem Modell. Aber es gibt ganz viele Leute, das sind für uns gewissermaßen Fremde. Die kennen wir nicht. Begegnen wir aber permanent. Und mit denen müssen wir auch zusammenleben. Und mit denen will ich mich vielleicht gar nicht solidarisieren. Vielleicht sind das sogar Gegner. Vielleicht kann ich die gewissermaßen wirklich nur ganz, ganz schwer ertragen. Das Einzige, was es, glaube ich, in der liberalen Demokratie nicht gibt im Umgang mit dem anderen, es gibt Konkurrenten und so weiter, sind Feinde. Ja, also diese Rede von Feindschaft, die sich auch in die politische Sprache neuerdings eingeschlichen hat, die ist wirklich übel und die schadet nicht nur der Demokratie, sondern die schadet auch dem Liberalismus. Ja. Freund-Feind-Denken ist auch eines, scheint mir, wo eine bestimmte Form von Brüderlichkeit aufgerufen wird, nämlich für uns. Wir sind die Freunde. Und die Feinde, das sind die anderen. Mit denen sind wir nun eben gerade nicht solidarisch. Okay.
Ja, vielen Dank auch für die interessante Diskussion bislang. Ich hätte noch mal eine Frage zu einem Begriff, den Sie auch ein bisschen gestreift haben, nämlich der Libertarismus, der ja in letzter Zeit irgendwie auch floriert. Also Libertarismus ist irgendwie so eine Bewegung, die in letzter Zeit Konjunktur hat und wo sich viele anschließen. Und ich glaube, auch die Trump-Bewegung speist sich teilweise aus solchen Strömungen. Aber auch in Deutschland gibt es das sehr stark. Und der fordert, glaube ich, den klassischen Liberalismus irgendwie da heraus, wo er vielleicht auch so einen kleinen blinden Fleck hat, nämlich da, wo es irgendwie um die Grenzen der Freiheit geht und wo man irgendwie sagt, man muss auch Grenzen des Sagbaren definieren und Grenzen, sozusagen Grenzen des Machbaren irgendwie auch. Und vielleicht könnten Sie da nochmal drauf eingehen, wo da für Sie auch der Unterschied ist zwischen Leuten, die sich als liberal bezeichnen und Leuten, die sich jetzt neuerdings als libertär bezeichnen.
Ja, ich habe den Eindruck, dass jedenfalls jetzt als politische Bewegung, ne, Libertäre keine Liberalen mehr sind. Obwohl sie auch im Zentrum ihrer politischen Haltung die Freiheit haben. Aber das Freiheitsverständnis, das ist, wie Sie schon wirklich angedeutet haben, sehr viel näher an der Anarchie als an der Staatlichkeit. Und Libertäre fordern ja auch regelmäßig weniger Staatlichkeit. Ich meine, denken Sie an dieses Bild von dem Präsidenten Argentiniens, Milei, wie er im Wahlkampf wie ein irrer Clown eigentlich mit dieser Kettensäge herumläuft und erzählt, was er alles zerstören wird. Und da sind wichtige politische Institutionen und Ministerien und Aufgabenbereiche von Politik dabei. Bildung, Kunst, Kultur, Umwelt, das alles soll zerschnitten und zerstört werden. Und auch der Trumpismus ist in Teilen eine libertäre, eine rechtslibertäre Bewegung. Da wird ja jetzt ganz offen auch von Trump bei den letzten Wahlkampfauftritten gesagt, was alles zerstört werden soll. Das Alte soll weg. Und ein Teil von diesem Alten ist urliberal. Ja. Dazu gehört auch tatsächlich die Idee, dass die individuelle Freiheit Grenzen hat, nämlich in der Freiheitsübung, Ausübung des anderen. Also ein Liberaler, über den wir heute noch gar nicht gesprochen haben, nämlich John Stuart Mill, hat in seiner Freiheitsschrift das sogenannte Schädigungsprinzip formuliert. Also der ist auch eben jemand, der so vehement für Meinungsfreiheit wirbt und zugleich eben sagt, und für Handlungsfreiheit und für Persönlichkeitsrecht und für Versammlungsfreiheit, aber eben sagt, und das hat seine Grenzen, genau da, wo die Freiheitsausübung des anderen verletzt wird. Und auf diese Weise kann man natürlich auch Grenzen von Meinungsfreiheit bestimmen. Und das würden Libertäre eben zurückweisen. Also so jemand wie Elon Musk, der sich als Free Speech Warrior bezeichnet. Hier haben Sie übrigens die Feindrhetorik drin. Er ist in einem Krieg, er ist ein Kämpfer, ein Warrior. Der meint eben, dass irgendwelche Regelungen, die Volksverhetzung, Hass, Diskriminierung, Rassismus und so weiter in den sozialen Medien irgendwie zu regulieren und zu unterbinden suchen, Eingriffe in die Freiheit sind, seine Meinung äußern zu dürfen. Und da sehen Sie die wirklich Unterschiede, aber auch wirklich die politische Gefährlichkeit des Libertarismus.
Aus dieser Ecke. Vielen Dank für die Diskussion. Noch dicht daran. Ja. Ich habe eine Frage oder Diskussionsbedarf zu dem Verhältnis zwischen der Trias, die Sie ja, wie ich finde, überzeugend dargestellt haben, und den Verhängnissen oder Härten praktischer Politik. Also das hat so ein bisschen was mit der Frage zu tun, warum man so ein bisschen als Idiot gilt, wenn man sich in politischen Diskussionen als liberal kennzeichnet. Also warum man da irgendwie als merkwürdig manchmal herkommt. Das ist schon der Eindruck, den ich habe. Also vielleicht mache ich das mal einem Beispiel deutlich. Heute hat das ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum BAföG erschienen. Und da habe ich irgendwie gleich gedacht, das passt eigentlich ganz gut. Also das Urteil, also ohne das jetzt lange referieren zu wollen, hat das Gericht entschieden, dass BAföG so wie es ist, also auch mit den Sätzen, mit den Grundrechten vereinbar ist, also dass es sozusagen auch keinen Verstoß gegen das Sozialstaatsprinzip gibt. Und wenn man das so liest, dann steht da halt drin in den Leitsätzen, naja, also wem das Geld nicht reicht, um das mal ganz verkürzt und zugespitzt zu sagen, der müsse halt einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Und der Staat sei sozusagen nicht dafür zuständig, das auszugleichen, wenn es halt nicht hinhaut. Und da könnte man sagen, das ist schon ziemlich hart, weil man irgendwie ziemlich genau weiß, dass es viele Leute betrifft. Und also das ist so vielleicht so ein Beispiel, das ist völlig verfassungskonform, also es muss ja verfassungskonform sein, sonst hätte es so das Gericht ist nicht so festgestellt und also der Gesetzgeber hat völlig richtig gehandelt im Sinne der Verfassung. Alles ist liberal, würde ich auch sagen, aber es ist irgendwie hart gleichzeitig. Es ist nicht so, dass die Probleme, die in bestimmten Feld, und das ist ja nur ein Beispiel von vielen existiert, ausgeglichen werden. Also da muss der Staat irgendwie eine Grenze ziehen, ne, zwischen dem, und vielleicht, weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, was ich als Beispiel gebe.
Ja, vielen Dank. Also man könnte vielleicht zweifach antworten. Also das eine wäre zu sagen, also ein Begriff, der zur Freiheit auch dazu gehört, ist Verantwortung. Also wenn wir dem Einzelnen so große Freiheitsspielräume zusprechen in Bezug auf Entscheidungen, ne, die ihn oder sie selbst betreffen, dann heißt das aber auch nicht, dass jetzt andere einspringen müssen, sich gewissermaßen solidarisieren müssen mit den vielleicht sehr problematischen Konsequenzen solcher Entscheidungen für diese Person. Ich habe ja gesagt, also wenn ich einen besonders gesundheitsgefährdenden Lebensstil irgendwie oder ein besonders unmoralisches Leben oder so etwas führe, dann ist das meine Sache und mir scheint, da darf sich niemand und vor allen Dingen auch der Staat nicht einmischen. Aber wie komme ich dann eigentlich dazu, ich überziehe jetzt ein bisschen, dann irgendwie zu denken, wenn ich dann irgendwie fürchterlich krank bin und so weiter, zu denken, dass die Solidargemeinschaft jetzt für diese erhöhten Kosten aufzukommen habe. Also um das mal ganz, dieses Prinzip mal ganz, ganz stark zu machen. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, muss man sich schon klar darüber werden, dass diese Rede von Freiheit nicht einfach nur ein Lippenbekenntnis, ja, gewissermaßen nur Papier sein darf. Das darf nicht bloß formal irgendwie sein. Auch Chancengleichheit darf nicht bloß einfach eine formale Gleichheit sein, sondern diese Freiheit, die muss tatsächlich für den Einzelnen auch praktizierbar und wertvoll sein. Es hilft nichts, wenn wir permanent von Freiheit reden, die der Einzelne hat und dann kann er sie zum Beispiel, weil er die ökonomischen Ressourcen hat, gewissermaßen dann eben dann doch nicht, ja, faktisch dann doch nicht benutzen, um über zum Beispiel einen spezifischen Bildungsweg einzuschlagen. Und deswegen glaube ich, dass eben die soziale Frage, soziale Gerechtigkeit zum Liberalismus dazugehört. Ja? Und das ist ja eben seit Mitte des 20. Jahrhunderts auch tatsächlich Teil dieser Theorien. Und ich meinte das wirklich ganz ernst, wir sollten hier auch nicht zurückgehen und auch auf gar keinen Fall bestimmten liberalen oder neoliberalen Begründungen, ne, warum das angeblich freiheitsgefährdend ist und warum Solidarität jetzt als gemeinschaftliche Leistung und als staatliche Leistung angeblich hochproblematisch ist und wir uns das alles nicht leisten können, also wir sollten da wirklich nicht zurückweichen. Ja, die Freiheit muss für den Einzelnen auch noch wertvoll sein. Sie muss wirklich ermöglichen, dass wir unser Leben gestalten sollen. Wie hoch dann der BAföG-Satz sein muss, das ist dann natürlich eine Frage, über die man dann am Ende diskutieren muss.
Darf ich kurz, es gibt noch zwei Fragen, darf ich um kurze Fragen und kurze Antworten bitten?
Okay, danke schön. So wahnsinnig kurz ist die nicht, aber ich beeil mich. Ich mache mir eine Sorge, ob der Liberalismus mit seinem starken Fokus auf das Individuum nicht sich selber auch blind macht für andere Begriffe, die in der politischen Theorie wichtig sein können. Also wenn man sagt, das Individuum wird in seiner Freiheit durch den Staat beschränkt, indem der Staat Gesetze erlässt, dann hat man eine sehr binäre Gegenüberstellung und begreift den Staat vor allen Dingen durch eine ganz spezifische Form von Zwang, nämlich durch Gesetzeszwang. Und dadurch fallen andere Formen der Macht hinten rüber, auch in theoretischer Perspektive. an denen scheinen klassische liberale Theorien oft wenig Interesse zu haben. Also und für diese Formen von diese Begriffe der Macht zu entwickeln, benutzen linke und rechte Theoretiker eben Begriffe des übergreifenden Allgemeinen. Ja, die Rechten reden von der Familie, der Religion, dem Volk, die eben ordnungsstiftend wirken und damit auch Machtstrukturen darstellen. Und die Linken reden dann eher von dem Kapitalismus, den Systemen, den Dispositiven und so weiter. Und das sind alles Begriffe, die in der Lage sind und auch oder dazu da sein sollen, eben solche Formen von real existierenden Machtphänomenen zu beschreiben, die in den liberalen Theorien komplett außer Acht gelassen werden. Und das ist, glaube ich, nicht nur ein Theorieproblem, denn das führt indirekt dazu, dass die liberale Demokratie sich selber auch blind gemacht hat für diese Formen von zersetzenden antidemokratischen Angriffen. Denn die Angriffe auf die liberale Demokratie sind ja keine Angriffe auf die Institutionen, sondern die kommen dadurch zustande, dass man einfach Menschen kauft oder Medien kauft oder dass die Religion ihre Macht ausübt und die Prediger und die Priester den Menschen sagen, wie sie zu leben haben. Und müsste man nicht in irgendeiner Form dann diese trianguläre Grundstruktur des Liberalismus ein bisschen erweitern oder aufbrechen, um diese anderen Formen der Macht theoretisch mit hineinzuholen in die Theorie des Liberalismus?
Also das war jetzt so eine engagierte und überzeugende Rede, dass es mir schwerfällt, nicht Ja zu sagen. Man müsste, aber wie? Aber wie? Und wann? Mit dem Wann meine ich, womit ich mich vor allen Dingen beschäftigt habe und womit sich meines Erachtens eben auch die jetzt auch noch einmal geschmähten liberalen Theorien vor allen Dingen beschäftigen, sind ganz grundlegende Fragen. Ganz grundlegende Fragen. Soll es eine Verfassung geben? Ja oder nein? Was gehört in eine solche Verfassung? Grundrechte. Ja oder nein? Was sind Grundrechte? Was umfasst das? Gehören zum Beispiel soziale Rechte dazu? Die meisten Liberalen sagen nein. Und so weiter. Ja, was ist sozusagen mit dem Rechtswesen? Ja, soll es so etwas wie Habeas Corpus Grundsätze geben? Soll es Rechtsstaatsprinzipien geben? Nach welchen Regeln soll eine Regierung überhaupt regieren? Na klar, nach Gesetzen und so weiter. Also das sind wirklich ganz fundamentale Fragen. Und die Fragen, die du jetzt angesprochen hast, die werden dann tatsächlich, ne, von Liberalen als ja nicht irrelevant, aber als nachrangig tatsächlich behandelt. Und das kann tatsächlich ein Problem sein. Und ich bin ja auch bereit, diese Theorien und vor allen Dingen die Praxis des Liberalismus anzureichern. Ich meine, es ist doch klar, dass es nicht ausreichend ist, sondern dass miteinander zu leben und in einer Gesellschaft zu sein, so viel mehr von uns verlangt als bloße Rechtstreue. Das ist doch irgendwie klar. Aber mich würde dann eben schon interessieren, wohin so eine Theorie dann irgendwie führt, die dann zum Beispiel auch die Machtverhältnisse und Ungerechtigkeitsverhältnisse etwa in Familien auch aufnimmt und auch zu grundlegenden Gerechtigkeitsfragen erzählt. Weil was wir uns zum Beispiel damit einkaufen, ist eine Aufweichung dieser Sphären von hier bin ich Mensch, hier darf ich sein und hier bin ich Bürger. Hier habe ich bestimmte Pflichten. Hier bin ich privat, hier mischt sich keiner ein und hier ist irgendwie öffentlich. Diese Dinge sind gewissermaßen geregelt. Das wird dann gewissermaßen aufgegeben. Und das kann man machen, aber das hat einen Preis. Und ich bin noch nicht so ganz bereit, diesen Preis zu zahlen.
Ja, auch wenn das jetzt hier schon so schön ins Allgemeine ging, meine Frage ist ein bisschen mehr Richtung Detail wieder, und zwar als Sie vorhin in Ihren Ausführungen erwähnten, dass ja die Freiheit im Liberalismus sozusagen a priori geht und alle Einschränkungen der Freiheit letztendlich auch dazu dienen, die Freiheit zu erhalten, also dass es quasi um die Bedingungen des Miteinanders eben zu ermöglichen, also sprich Gesetze eben zu machen, um die Freiheit zu schützen, um das Eigentum zu schützen oder auch ja natürlich auch das Miteinander also zu ermöglichen. Und da sehe ich ja, dass ja letzten Endes wir ja fast überall in sozialen Sphären sind. Ne? Also wenn man sich das überlegt, Ökonomie geht ja eigentlich nicht ohne mit der Freiheit von anderen zu kollidieren. Also da muss es Gesetze geben, genauso wie auch natürlich Straßenverkehr oder Politik als Ganzes. Und da fallen ja am Ende nur noch relativ wenig Sphären ab, wo dann wirklich diese Freiheit auch wirklich noch da ist. Sie hatten ja selbst genannt, dann die Gespräche am Wohnzimmertisch, dass man da und durchaus auch herziehen darf über die Politik oder sowas, dass das eben so ein Freiraum ist dann im Liberalismus. Und da ist mir eben noch weiter eingefallen, natürlich auch die Sexualität, dass das natürlich ein Freiraum ist im Liberalismus. Und eigentlich sollte es ja eigentlich auch zum Beispiel sowas sein wie der Rausch, den man sich zuführt. Also das ist ja auch eine Art von Privatsache. Nichtsdestotrotz gibt es ja trotzdem in diesem Bereich starke Prohibitionen. Also dass eben nach wie vor, auch wenn jetzt im April was legalisiert wurde, viele Substanzen illegalisiert sind und auch weiter illegalisiert werden. Und ich frage mich, wie passt das zum Liberalismus, dass man das weiter in Kauf nimmt und auch damit sozusagen mafiöse ökonomische und politische Strukturen weiterhin unterstützt. Genau.
Ja, ein ganzes Bündel, ne? Ein ganzes Bündel von Fragen. Also mir scheint, dass ich habe das mit dem Mensch und Bürger als Antwort auf diese Frage irgendwie formuliert. Ich wollte nicht sagen, dass wir nur zu Hause über andere herziehen können und in der Öffentlichkeit nicht. Das können wir. Wir haben ja als Bürger Meinungsfreiheit. Das ist eben gerade nicht das, was wir tun, wenn wir da mit unseren Liebsten über andere herziehen. Das ist doch keine Meinungsfreiheit, da rede ich halt vor mich hin. Meinungsfreiheit heißt, das Recht, seine Meinung in der Öffentlichkeit äußern und verbreiten zu dürfen. Warum? Weil wir Werbung für sie machen. Wir empfehlen unsere Meinung, unsere Wertehaltung anderen an. Wir wollen andere davon überzeugen, dass sie auch diese Meinung haben sollen. Meinungsfreiheit ist kein Privatrecht, obwohl es auch zu privaten Zwecken dient. Es dient dazu, unsere Persönlichkeit zu entwickeln und unseren Verstand selbst zu benutzen. Aber es ist eben in der Öffentlichkeit ein ganz wichtiges politisches Gut und gerade in der Demokratie ein ganz wichtiges politisches Gut. Und das scheint mir wirklich eine sehr wichtige Freiheit. Sie haben nämlich Sexualität angesprochen. Nun, das ist nun ein sehr hart umkämpftes, politisch sehr hart umkämpftes Feld. Und es ist eine urliberale Einsicht gewissermaßen zu sagen, das ist privat. Ja, auch wenn es andere stört und andere irgendwie sündig und verderbt und pervers und was weiß ich was finden, das geht wirklich nur mich selbst etwas an. Kindererziehung. Ja, auch da mischt sich der Staat weitgehend nicht ein. Einerseits, andererseits gibt es etwa in Deutschland eine staatliche Schulpflicht. Ja, manche würden sagen, ganz liberal ist das nicht. Aber ich denke, wir sollten nicht naiver sein und nicht unpolitischer sein, als wir jetzt Anfang des 21. Jahrhunderts in Massendemokratien irgendwie Grund haben zu sein. Natürlich brauchen wir so etwas wie einen gemeinsamen Wissensstand und das schließt auch politische Bildung mit ein. Und das können wir nicht bloß privatisieren. Das können weder die Eltern noch irgendwelche Privatschulen irgendwie erledigen. Religion ist auch ein urliberales Grundrecht. Das interessiert uns in unseren weitgehend säkularisierten Gesellschaften vielleicht nicht, aber ich meine, in anderen Teilen der Welt ist das wirklich ein sehr umstrittenes Gut. Und denken Sie an Ihren Körper, ja, an die Unversehrtheit des Körpers. Diese urliberale Norm verbietet dem Staat bestimmte Strafen, bestimmte Umgangsweisen, sowas wie Zwangsarbeit, Folter, Sklaverei, Zwangsprostitution. Ja, es ist halt, diese Normen haben ziemlich konkrete Auswirkungen. Was ist mit dem Verbot oder der Erlaubnis von Drogen? Also ich würde sagen, wenn dieser Drogenkonsum und der Rausch bloß privat bleiben könnten und man dann gewissermaßen nur seine eigene Gesundheit ruiniert, falls das eine Folge ist von Drogenkonsum, dann wäre doch alles ganz wunderbar. Aber so ist es doch nicht. So ist es doch nicht. Es führt ja irgendwie, die Familien werden mit irgendwie betroffen und so weiter. Und das ist der Grund. Nur das kann der Grund sein, in einer freiheitlichen politischen Ordnung bestimmte Betäubungsmittel zu sanktionieren. Es darf nicht der Grund sein, dass Sie Ihre Gesundheit ruinieren. Auch wenn in der Öffentlichkeit manchmal so argumentiert wird. Also selbstschädigende Handlungen sollten erlaubt sein und sind es weitgehend ja auch. Ja.
So, damit als hoffentlich bekehrte und überzeugte Liberale machen wir Schluss für heute. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen allen fürs Kommen. Ich bedanke mich bei Frau Özmen, die bei uns zu Gast war. Bevor wir gehen, weise ich noch auf die nächsten Termine hin. Wir sind regelmäßig jetzt bis März jeden Monat da. Wir machen weiter mit dem Thema soziale Gerechtigkeit am 27. November. Jürgen Dinkel, Thema Erben und Vererben. Am 11. Dezember machen wir ein bisschen Malerei. Martin Erler über kritische Landschaften Hilbig und Matheuer, bevor wir dann im Januar, am 22. Januar zu Sterben auf Japanisch etwas hören. Dankeschön.